Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich Björn. Was wären die NBA Playoffs ohne dich, mein Freund? Es steht 3x2-2.
Yes, es sind sehr, sehr geile Playoffs. Alle Serien machen Bock, selbst Cavs, Celtics wird immer spannender. Ja. Ey, müssen wir auf jeden Fall drüber reden, aber ja, vor allem die anderen drei machen richtig, richtig Bock. Und ja, wir haben wirklich seit Ewigkeiten so geile Conference Semifinals wie, ja, lange nicht.
Das stimmt. Kannst du dich noch an unsere Tipps erinnern? Wir sind gar nicht auf einem so schlechten Weg. Wir haben Mavs in 7 getippt. Ja. Aktuell könnte sein. Wo ich gespannt bin auf deine Meinung, wir haben beide Knicks in 6 gepickt. Da steht es jetzt aktuell 2-2. Können wir gleich mal drüber sprechen, auch über die ganzen Verletzungen. Weiß ich nicht, ob du bei unserem Pick bleibst oder ob du vielleicht in die andere Richtung gehst. Ja, ja. Gut, Celtics, Cavs, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben 4-0 getippt, da liegen wir daneben. Also die Cavs haben ja schon ein Spiel geklaut. Und bei Nuggets, Timberwolves waren wir jetzt, glaube ich, uneinig. Ich glaube, ich habe Timberwolves in 6 gepickt und du, weißt du noch, was du gepickt hast?
Nee, ich weiß noch, das war ein Cointoss. Habe ich gesagt Denver in 7 vielleicht?
Ich glaube, du hast Denver in 7 gesagt, ja. Also auch da absolut spannend. Die Timberwolves klauen die ersten beiden Spiele, verlieren dann aber auch dann wieder ihre beiden Heimspiele. Also die zweite Runde ist wirklich so intensiv und spannend. Mhm. Und dementsprechend reden wir natürlich heute über alle Serien, über die ganzen letzten Partien. Björn hat eine Starting 5 mitgebracht. Genau, also einiges zu besprechen.
Ja, und was man auch sagen muss, da kommen wir dann später gleich dazu, viel in diesen Playoffs wird doch durch Verletzungen entschieden, leider. Mhm. Also du hast es eigentlich in jeder Serie, dass der ein oder andere Star oder Co-Star angeschlagen ist und das natürlich gerade auch die Serie so ein bisschen beeinflusst. Da müssen wir auf jeden Fall später auch ein bisschen gesondert drüber reden, was das für einen Impact hat auf die Serien. Okay, aber dann würde ich sagen, wir starten mit der Starting Five rein. Und ich bin diesmal extrem tagesaktuell. Du hast es vielleicht gestern gesehen, die ersten Clips sind viral gegangen von Bronny James beim Draft Combine. Wir haben ihn Dreier splashen sehen. Ich glaube 11 Dreier in Folge. Er hat einen 40-Inch Vertical gemessen, was wirklich stark ist. Das ist 1 Meter, mehr oder weniger aus dem Stand, also mit 1-2 Schritten Anlauf, 1 Meter hochgesprungen. Er sieht nochmal deutlich, muskulöser aus. Also ich finde, er
ist richtig schwer.
Ja. Genau, er hat richtig zugelegt. Er erinnert mich fast so ein bisschen an so eine Baby-Marcus-Smart-Version. Weißt du, das ist so mittlerweile fast der Körpertyp, wo er ist. Natürlich wahnsinnig durchtrainiert, aber trotzdem, er hat richtig zugelegt. Ja. Und deswegen jetzt die Frage, es gibt auch von den Lakers die Berichte oder über die Lakers die Berichte. Die Lakers wollen alles tun, um LeBron zu behalten, würden sogar in Erwägung ziehen, Bronny James zu draften. Wie siehst du im Moment seine ganze Draft-Situation? Sollte er, weil er hat immer noch die Möglichkeit, aus dem Draft zurückzuziehen. Das ist ganz entscheidend. Mhm. Er kann immer noch zurückziehen. Aber im Moment sieht es sehr danach aus, als würde er wirklich den Weg in die Liga gehen wollen. Wie siehst du es?
Ja, ich glaube, die letzten Medienberichte waren, dass er im Draft bleiben möchte.
Dementsprechend, aber er hat, wie gesagt, noch die Möglichkeit.
Er kann noch zurückziehen. Ja, also erstmal, ich glaube, der Draft-Combine hätte für ihn kaum besser laufen können. Er sah wirklich gut aus. 19 von 25, das war der zweitbeste Wert bei den Dreiern. Das musst du erstmal machen. Dann unglaublich schwer. 95 Kilo, glaube ich, wurden bei ihm eingewogen. Bei der Größe, er ist, glaube ich, 85, 86 oder sowas. Er wurde sehr, sehr klein eingemessen. Es hieß die ganze Zeit immer, der ist 1,93 groß. Von wegen.
Eben von wegen. Nee, aber man muss sagen, es wird barfuß gemessen. Und in Basketballschuhen, das macht schon nochmal einen Inch, also so 2-3 Zentimeter. Aber ja, ich habe auch immer gesagt, also groß über 1,90 ist er nicht. Und er ist wahrscheinlich gerade so an der Grenze, wenn überhaupt.
Ja, Wingspan ist auch absolut in Ordnung. Also so generell, ich glaube, er sah da echt richtig gut aus. Jetzt zu seiner aktuellen Situation. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Ich meine, er hatte letztes Jahr diesen Herzstillstand, war es, oder? Mhm. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Genau, richtig. Dann die College-Saison lief für ihn natürlich jetzt alles andere als irgendwie optimal, auch von den Quoten her. Dementsprechend finde ich auch diesen Draft-Combine so wichtig. Ich glaube, Bronny James wird gedraftet. Ich glaube nicht, dass er zurück ans College geht. Ich glaube auch nicht, dass er... Ich glaube, er wird tatsächlich sogar auch in der ersten Runde gedraftet, wenn ich ehrlich bin. Und zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt aufgrund seines Skill-Levels. Das kann ich gerade aktuell nicht beurteilen, weil da müsste ich die komplette Draft-Class kennen, um das irgendwie einschätzen zu können. Sondern ich glaube einfach auch wegen dem Faktor, was du gesagt hast, dieses LeBron-James-Thema. Ich weiß aber nicht, ob die Lakers sich da unnötig in irgendwas reinsteigern, weil ich gehe davon aus, dass LBJ jetzt sowieso nochmal einen 1+1-Vertrag bei den Lakers unterschreibt. Mhm. 2 Jahre sicher nochmal da ist. Dann ist Bronny James auch schon 2 Jahre in der Liga. Und dann kann Bronny James und LeBron kann LeBron immer noch im letzten Jahr seiner Karriere sagen, ey, ich gehe noch zu meinem Sohn. Deswegen, aus Perspektive der Lakers, ich glaube, Bronny James ist ein guter Verteidiger und kann vielleicht den Dreier hochprozentig treffen. Das ist eigentlich ein Spielertyp, den man brauchen könnte, aber kann er das direkt auf dem höchsten Level umsetzen in L.A. bei den Lakers mit seinem Vater an der Seite? Ich sag dir, ey, das ist so viel Druck auf so dem jungen Kerl. Ich wünsche es ihm nicht, ehrlich. Mhm. Geh irgendwo anders hin. Geh zu Wemby. Geh zu den Pistons. Geh irgendwo hin, wo das Spotlight nicht so groß ist. Das ist meine aktuelle Meinung.
Okay, warte, ich guck nur noch eine Sache kurz nach und dann habe ich da eine Follow-up-Frage für dich.
Wisst ihr, wie das gerade klang, als wenn ich in so einem Verhör wäre? Dann hörst du die Tastatur so tippen und wir so, ja, okay, also Max sagt nicht nach L.A. Erstmal okay, aufschreiben.
Pass auf, ich stelle dir jetzt eine Frage, ja? Stell dir vor, ich würde dir einen zukünftigen NBA-Spieler pitchen und ich würde sagen, guck mal, der hat zwar einigermaßen NBA-Athletik, der ist aber nur 1,86 groß, der hat in seiner ersten College-Saison 4,8 Punkte gemacht, 2,8 Rebounds, 2,2 Assists und ich würde dir sagen, dass der Junge Bronny Jones heißt. Mhm. Würden wir dann über ihn reden? Wäre dann ein Draft-Pick?
Wir würden auf jeden Fall nicht so über ihn reden, wie wir das jetzt aktuell tun. Ich glaube, das muss man auch nicht kleinreden, dass der Name da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und auch sicherlich das Potenzial, was man sich halt auch dahinter erhofft. Also die Gene hat er vom Papa auf jeden Fall nicht großartig weiterbekommen, sonst wäre er nämlich wesentlich größer. Savannah hat ordentlich mit reingemischt in den Genpool, dass er dann doch so klein geblieben ist. Nein, wir würden nicht über ihn reden, ne? Ganz ehrlich. Das ist einfach Fakt. Also vielleicht würde man so ein bisschen irgendwie als Verteidiger über ihn sprechen und das Potenzial, was er, aber vielleicht ganz, ganz am Rande, nein, natürlich. Mhm. Und ich glaube, ich auch nicht selber in die Tasche lügen, oder?
Nee, und das ist eben mein Thema mit ihm. Es ist eigentlich so schade fast, dass er halt diesen Namen trägt, weil dadurch ist einfach der Druck so hoch, dass er unbedingt in die NBA soll. Es gibt ja von einigen Seiten, Gilbert Arenas ist da zum Beispiel ein Befürworter davon, aber ich glaube auch einige andere Ex-Spieler in ihren Podcasts, die sagen ja immer, guck mal, das College-Spiel bereitet dich ja gar nicht optimal auf die NBA vor. Und Bronny James lernt vielleicht in der NBA viel schneller sich zu adaptieren zur NBA, als wenn er jetzt weiterhin am College bleibt. Das kann ich alles verstehen, aber die Frage bleibt trotzdem, was kann er dir geben in der NBA? Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn man ihn jetzt schon reinwirft, jetzt schon draftet, dass es so eine LiAngelo Ball-Sache wird, wo der Typ auch einigermaßen die NBA-Maße hat und du sagst so, ja, an sich könnte der vielleicht mehr NBA spielen, aber da fehlt einfach so viel von der Grundausbildung und es hätte ihm so gut getan, ein paar Jahre im College zu sein, einfach um seinen Körper, sein Hirn, nicht das bei Bronny das ein Problem wäre, weil Bronny hat gutes Spielintelligenz, aber einfach damit du ein gestandenerer Mann bist, wenn du in die Liga kommst, als dass du dieser 18-, 19-Jährige bist, der gerade vom College kommt und da gesackt hat.
Er ist leider schon zu alt. Das ist die richtige Arschkarte. Bronny James ist, glaube ich, schon 21. Wir beide haben, glaube ich, mal im Patreon-Pod. Er ist schon 21 oder er wird in diesem Jahr 21. Wir beide haben mal im Pod drüber gesprochen.
Was?
Ja, sicher, das sind die Informationen.
Bronny James, Age 19 Jahre.
Ja, 20 wird er in diesem Jahr. So, dann kommt er in die NBA. Okay, 21, 22. Ich war ein bisschen drüber, sorry. Genauso wie alle dachten, er ist 1,93 groß und im Endeffekt ist er 5 Zentimeter kleiner. Ja, ich glaube, dass das schon so ein bisschen mit reinspielt, auch das Alter. Ich weiß es nicht. Ich denke mir auch gerade eben so, schau mal zum Beispiel Scoot Henderson an. Der kam aus der
G-League
und alle dachten, wow, also das wird ein Battle zwischen ihm und Wemby. Der hat diese Adaption der NBA überhaupt nicht hinbekommen, hat komplett verkackt. Vielleicht kriegt Bronny James es andersrum hin. Ich glaube, ich würde es an seiner Stelle tatsächlich auch einfach probieren. Würde sagen, hey, come on, let's go. Jetzt ist er eigentlich sowieso schon 3 Schritte zu weit. Jetzt einen Rückzieher zu machen, geht eigentlich schon fast gar nicht mehr.
Das habe ich auch irgendwie selten gesehen, dass ein Spieler so weit geht, schon beim Combine ist, überall gelistet wird und dann erst ganz kurz vor Ende irgendwie einen Rückzieher macht. Das halte ich auch für merkwürdig.
Das macht er nicht. Okay, aber das macht den Draft so scheiße interessant. Ich habe so Bock drauf, weil das ist so, du schaust eigentlich die ganze Zeit, ja, egal, Number One Pick, was interessiert uns das? Wann kommt Bronny James? Und du denkst dir so, wird er in der ersten Runde gepickt oder doch in der zweiten? Ja. Und ich sag euch, das wird ein Late First von irgendeinem Team, was sagt, scheiß drauf, wir setzen auf den Namen, wir setzen auf das Potenzial, wir setzen auf die Trikotverkäufe, wir gehen mit Bronny James, Mann. Der wird nicht in der zweiten Runde gepickt. Obwohl er eigentlich vom Skill-Level her in der zweiten Runde gepickt werden sollte. Das ganz kurz noch.
Oder sogar undrafted gehen sollte. Aber okay, Leute, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Bronny James geht in der späten ersten Runde. Geht er vielleicht nach Cleveland? Weil gestern war ja LeBron Courtside bei den Cavs.
Ja, hat seinen eigenen Wein mitgebracht. Der ist
echt?
Ja, gibt es gerade so ein Bild. Steht zwischen seinen Beinen. Es ist einfach.
LeBron ist so ein Marketingmonster. Wahrscheinlich auch noch den Podcast von Savannah noch kurz beworben. Die hat jetzt auch einen Podcast nämlich.
Aber wie siehst es du eigentlich? Sollten die Lakers für ihn gehen oder wünschst du ihm auch ein anderes Team? Boah.
Also wenn die Lakers LeBron behalten wollen, dann bin ich auf der Seite davon, dass man alles dafür tut und dann sollte man Bronny holen. Ja, auf der anderen Seite halte ich das für Bronnys Entwicklung für eine Katastrophe. Weil wenn wir eine Sache gelernt haben, dann, dass du als Rollenspieler neben LeBron James in der absoluten Hölle spielst. Wirklich. Also vergleich einfach, überleg dir, ob Bronny James auch nur halbwegs so gut sein könnte wie ein Cam Reddish bei den Lakers. Und dann guck, wie Cam Reddish schon behandelt wird bei den Lakers und von den Medien und teilweise von den anderen Spielern. Und dann überleg dir, du hast eine schlechtere Version davon, die aber der Sohn ist von LeBron. Das wäre die Hölle, glaube ich. Medial, ey, die würden den so kaputt machen, das wäre nicht schön anzusehen. Und LeBron wäre dann auch in einer ganz komischen Situation. Dann bist du da bei der PK und sitzt neben deinem Sohn und musst deinen Sohn in Schutz nehmen. Was ist denn das? Das geht auch nicht.
Und dein Head Coach ist der neue Podcast-Partner, JJ Redick.
Wahrscheinlich.
Das ist die wildeste Konstellation auf all time. Weißt du, wo ich ihn gerne sehen wollen würde? Ich glaube, das würde ihm gut tun vom Team. Und weil es einfach auch ein junges Team ist und alle cool drauf, die Magic. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Magic ihm, glaube ich, extrem gut tun würden.
Ja. Oh, das würde mir gefallen. Ja, also wir halten nochmal fest, Bronny James, richtig gute Werte beim Draft Combine eingefahren. Bisschen kleiner, als wir alle dachten. Dafür aber auch deutlich schwerer. Defensiv kann er echt ein Monster sein, vielleicht guter 3-and-D-Player. Und ich mag deinen Pick mit den Magic. Da fände ich ihn richtig stark. So in einer ganz kleinen Rolle, wo er sich langsam entwickeln kann, abseits des Rampenlichts. LeBron hat auch schon gesagt, er würde niemals zurück nach Orlando gehen, weil er so Albträume hat wegen der Bubble. Also das wäre perfekt. Das würde ich auf jeden Fall feiern, ja.
Ja, okay.
Okay, gut. Nächste Frage. Start-Bench-Cut. Wir sind im Sommer, Max. See, Schwimmbad, Strand.
Boah, das ist ja mies, weil wir haben ja keinen Strand. Also ich zumindest hier nicht in München. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte jetzt irgendwie alles vor der Haustür, dann würde ich sagen, Strand, See, Schwimmbad. Weil ich bin irgendwie nicht so der Schwimmbad-Fan, aber wahrscheinlich auch, weil im Schwimmbad einfach immer 3 Millionen Menschen sind und alles ist immer irgendwie eng und du gehst rein ins Becken und da sind einfach schon, du siehst im Becken 100 Leute und musst einen Quadratmeter finden, wo du dich irgendwie, deswegen Strand, See, Schwimmbad.
Ja, 100 Leute sind 100 Leute sind im Becken, 90 haben schon reingepinkelt.
Und die anderen 10 überlegen gerade noch, ob sie sollen oder nicht.
Die anderen 10 gucken sich gerade so um, haben so diesen Blick, überlegen, sieht man das dann?
Oh,
okay,
Mann,
also bei mir ist es Strand auf jeden Fall die 1. Ich würde dann trotzdem aber das Schwimmbad picken und dann den See. Ich bin nicht so der Seetyp und was mich beim See immer nervt, du kannst selten in den See. Also oft ist so ein, wir gehen heute zum See. Das ist zwar cool so vom Look her, aber wenn du dann da bist, keiner geht wirklich in diesen See oft baden, weil der See manchmal eklig ist oder du kannst nicht wirklich auf den Grund gucken und deswegen cutte ich den See.
Okay.
Habe ich auch
mir
nicht
das kurz
viel,
und knackig.
Genau, habe ich auch nicht viel in meiner Kindheit irgendwie gehabt. Wir bleiben beim Thema Draft. Draft Lottery. Ich weiß nicht, dich hat es wahrscheinlich genauso wenig gejuckt wie mich dieses Jahr, weil uns wird das ganze Jahr über erzählt, dieser Draft ist kacke. Mittlerweile glaubt man es auch einfach. Wir beide haben schon mal drüber geredet, dass man es vielleicht nicht zu schlecht reden sollte, weil vielleicht pickt man da den nächsten KCP oder den nächsten Jaden McDaniels, das was super wichtige Spieler sind für Playoff-Teams. Aber es sind halt keine Stars, es ist kein Wemby.
Es ist kein Wemby dabei, ja.
Genau, deswegen einfach, du hast jetzt die Draft Lottery auch gesehen, Atlanta hatte eine 3%ige Chance, glaube ich, auf den Number One Pick und haben ihn bekommen. Ist fast aber eine Strafe, weil du musst jetzt den Number One Pick nehmen und du willst ihn vielleicht gar nicht für dein Team. Was erwartest du insgesamt von dem Draft dieses Jahr? Glaubst du, wir reden uns da alle noch rein, so wenn die Saison vorbei ist? Oder glaubst du, uns ist das dieses Jahr echt allen egal und wir gucken nur, ob Bronny gedraftet wird? Glaubst du, so ein Team wie die Hawks überlegen auch, ob sie den Number One Pick jetzt einfach traden für was anderes? Wie siehst du den Draft so insgesamt?
Ich gehe erstmal viel entspannter an diesen Draft als andere wahrscheinlich, weil zum Beispiel 2020 der Draft, der wurde auch so schlecht geredet. Und aus diesem Draft ist ein Jaden McDaniels rausgekommen, den du gerade gesagt hast. Ja. Ein Desmond Bane, ein Tyrese Maxey, ein Haliburton, ein Edwards. Alle haben gesagt, was für eine scheiß Draft-Class. Und jetzt am Ende hast du so viele geile Spieler. Deswegen bin ich da mal so ein bisschen vorsichtig. Es gibt halt nicht diesen offensichtlichen Pick, wo du sagst, ja, das ist jetzt ein Wemby oder ein Zion. Aber ey, es kann nicht jeder Draft kann nicht irgendwie ein Jahrhunderttalent in Anführungsstrichen mit dabei sein. Was erwarte ich? Viel Bewegung. Ich bin so gespannt, was die Atlanta Hawks machen, ob sie eventuell sogar in den kompletten Rebuild gehen. Sie haben jetzt den Number One Draft Pick. Sie haben die Möglichkeit zu sagen, okay, wir blowen hier alles ab. Wir traden auch Trae Young, vielleicht Richtung San Antonio. Die haben 2 Picks, ich glaube an der 4 und an der 8. Vielleicht haben die Spurs Interesse. Also ich erwarte viel Bewegung. Ich erwarte echt einige Trades. Das erwarte ich aber auch jedes Jahr und werde dann irgendwie immer enttäuscht und das passiert gar nichts und es wird einfach ganz normal gepickt. Aber ansonsten lasse ich mich einfach überraschen. Ne? Ich will diesen Draft-Jahrgang jetzt nicht einfach zu schlecht reden. Ich muss mich damit aber auch erstmal beschäftigen. Aber ansonsten, die Draft-Lotterie war halt natürlich auch saugeil, weil ich meine, mit den Hawks an der 1, die Rockets sind hochgerutscht an die 3, die Pistons sind wirklich die ärmsten Schweine, die es überhaupt nur gibt. Also die haben eine 14%ige Chance und rutschen runter an die 5, was für die Leute, die sich jetzt vielleicht mit der Draft-Lotterie nicht auskennen, also eine absolute Katastrophe ist. Es ist schon wie, als wenn du, keine Ahnung, so viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben. Deswegen, um deine Frage zu antworten, ich glaube, es gibt ein paar Trades und es gibt ein paar Überraschungen. Und Bronny James, glaube ich, kann da auch eine Rolle spielen in diesem Draft. Also das ist so ein bisschen meine Erwartung.
Okay, ja, viel Bewegung sehe ich auf jeden Fall auch. Detroit hatte 14 Siege in dieser Saison, hatte die schlechteste Saison von allen Teams und hat trotzdem nur den 5. Pick bekommen. Aber es ist eigentlich egal, weil wie oft haben wir darüber geredet, wie viel Talent in Detroit steckt. Und da muss man wirklich auch Monty Williams für die nächste Saison voll in die Verantwortung nehmen. Ey, wenn du das jetzt wieder nicht hinbekommst mit dem Kader, den du da hast, ey, dann liegt es irgendwann auch an dir.
Ja.
Das ist eine Katastrophe.
Außerdem kann man vielleicht auch bei diesem Draft-Jahrgang sagen, es kommt so krass auf die Scouts an wie noch nie zuvor, weil eventuell ist der 5. Pick besser als der 1. Pick. Ja. Also das ist, müssen jetzt mal Arbeit leisten, die Scouts. Yeah. Nicht, wenn du sagst, oh ja, da ist Wemby, den picken wir jetzt mal.
Ja, stimmt. Letztes Jahr war einfach. Alle haben gesagt, so hey, Wemby. Und Scoot, aber und Brandon Miller, das waren so die Top 3. Aber dieses Jahr musst du echt scouten. Es wird viel geredet über lauter Franzosen irgendwie. Im Mockdraft sind irgendwie 3 Franzosen. Aber ich habe auch gedacht, so hey, das ist so voll die Panik, dass man den nächsten Wemby verpasst. Aber man muss jetzt nicht auf Zwang lauter Franzosen verpflichten, habe ich das Gefühl. vom College kommen auch ein paar Jungs, unter anderem kommt auch ein Teammate von Bronny James, Isaiah Collier heißt er, glaube ich, das ist ein Guard, der ist aber auch deutlich kleiner jetzt sogar, als er angegeben wurde vorher.
Ja, der ist richtig krass abgerutscht. Der war vor einem halben Jahr oder sowas, war der unter den Top 3 gelistet. Mittlerweile ist es ein später oder hier so um die 18, 19, 20. Also.
Ja. Okay, ja, dann bin ich da bei dir. Also ich erwarte viel Bewegung, genau, aber letztendlich dieser Draft wird wahrscheinlich erst in 1-2 Jahren dann einschlagen, wenn du dann eben solche Spieler wie McDaniels bei dem einen oder anderen Team siehst und sagst, ah krass, der kam aus diesem Draft. Okay, ganz schnelle Off-Topic-Frage, ist mir gestern wieder passiert. Jemand drängelt sich an der Kasse bei dir vor, was sagst du? Oder sagst du was oder nicht? Die Situation ist, du stehst an, hinter dir stehen Leute und dann ist dieses typische, wir machen noch eine Kasse auf. Und ich konnte es wirklich nicht glauben, weil es fühlte sich an wie so ein Meme eigentlich. Das war wirklich so, die sagt, ey, ich mach hier auch eine Kasse auf. Ich will gerade losgehen und die Leute hinter mir rennen quasi zu diesem Band. Und ich habe die wirklich angeguckt, so, ey Leute, Also ja. Das geht hier um 2-3 Personen, die vor euch sind und ich stand doch schon vor euch da. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach an mir vorbei. Und ich habe auch quasi schon die Bewegung gemacht, zu dieser Kasse hinzugehen und die haben sich an mir vorbei quasi gedrängelt und sind gerannt. Und ich dachte mir, ey, Jungs, was ist los mit euch? Das ist nicht Jungs, das war eine alte Frau. Also so Mitte, Ende 40. Und die jetzt einfach absolut nicht eingesehen, dass sie jetzt sich nicht vor mich schnell drängeln kann. Du sagst nichts.
Ich stelle mir gerade vor, Björn will den Switch von der einen Kasse zur anderen. Die Oma läuft den Fastbreak mit ihrem Rollator und geht dann eben vorbei.
Ich schwör's dir, die hatte einen Rollator. So alt, aber die hatte so einen Gehwagen. Hätte ich die gesehen, hätte ich die sowieso vorgelassen. Aber der Move war einfach so asozial.
Ich glaube, in der Situation würde ich mir einfach nur denken, oh Mann, ey, wie unnötig, und wird aber nichts sagen. Wenn ich allerdings schon in der Reihe stehe und es drängelt sich jemand vor, dann würde ich sagen, Entschuldigung, ich stehe hier schon, ganz höflich. Aber ansonsten, wenn ich jetzt nicht irgendwie Zeitdruck habe oder sowas, bin ich bei solchen Situationen immer so einmal durchatmen, entspannen, hey, scheiß drauf, eine Minute länger. Würde ich da wahrscheinlich relativ entspannt reagieren. Aber ich war nicht in deiner Situation. Wenn ich sehe, dass dann plötzlich 3 Leute an mir vorbeisprinten, würde ich mir wahrscheinlich auch denken, hey, geht's euch allen noch gut?
Ja, ich bin da aber auch so voll der Karma-Typ. Ich denke mir immer so, Karma wird euch schon holen. Und dann war es sogar so, dass sie dann an dem Band halt vor mir war. Und dann hatte sie entweder was vergessen oder irgendwas komplett Falsches genommen und dann musste sie nochmal komplett gehen. Mhm. Und dann bin ich natürlich vor und habe meine Sachen hingelegt und dann kam sie wieder. Und dann dachte sie quasi, sie kann sich jetzt wieder da hinstellen. Und dann habe ich aber den Weg quasi einfach nicht aufgemacht und dann musste sie wieder hinter mir. Das war dann so ein bisschen meine Rasse in dem Moment.
Chase Downblock von Bobby Kian.
Ja, das war echt ein Chase Down. Nee, das hat mich, ey, ich konnte das nicht glauben, weil man liest das immer so als Meme, so vor allem, das heißt dann immer so, die Deutschen rennen dann zum Kassenband. Und ich dachte so, ja, so schlimm ist es auch nicht, aber das war wirklich wie aus dem Film. Ja. Okay, letzte Frage von mir. Wird Jimmy Butler nächste Saison in Miami spielen?
Ich muss mal, hat er eine Player-Option in dieser Offseason oder erst nächstes Jahr?
Es geht auf jeden Fall um Extensions, Verlängerungen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob er diese, also ich glaube, er will diesen Sommer eine Extension in Miami.
Ja, genau. Der kann diesen Sommer die Extension unterschreiben, will, glaube ich, nochmal Max Kohle und nächstes Jahr hat er eine Player-Option.
Ich hätte auch gern Max Kohle für nichts tun.
Ja, vor allen Dingen Jimmy Butler ist halt jetzt dann auch schon 35 und sein Spielstil ist halt auch zum Korb gehen, Freiwürfe ziehen und das wird halt im Alter auch nicht besser. Mhm. Also ich glaube halt, dass, ich weiß, dass natürlich das größte Gerücht auch die Sixers sind. Ich glaube halt, dass die jetzt nichts anbieten können, um Jimmy Butler da irgendwie loszureißen, dass Pat Riley sagt, ja, okay, das passt für uns. Oder du musstest dann halt ein paar Spieler per Sign and Trade da auch mit. Ich meine, Philly hat die krasseste Offseason ever vor sich. Die haben gefühlt 3 Spieler unter Vertrag. Nicht mal. Embiid, Paul Reed und Maxi ist restricted. Also die musst du erstmal verlängern. Und dann hast du ungefähr 12 offene Roster-Spots. Ich glaube, Jimmy Butler spielt die Saison noch in Miami. Aber ich glaube, er wird dann 2025, 26. Wobei, lehnst du eine Player-Option ab mit 52 Millionen und 36? Wahrscheinlich eher nicht. Nein. Ich glaube, das ist gerade eben so ein bisschen Aufbausch. Ne? Beide Seiten sind es vielleicht so ein bisschen. Jimmy will die Extension, die Heat wollen es ihm nicht geben. Vielleicht legt sich das wieder, wenn Jimmy Butler aber sich dann natürlich reinfrisst und sagt, hey, ihr geht mir auf den Sack, vielleicht wird das die nächste Trade-Forderung. Kann schon sein, ehrlich gesagt.
Ja, also ich finde, er hat ein bisschen zu groß den Mund jetzt aufgemacht in seinem Exit-Interview, weil er hat die Playoffs nicht gespielt. Das ist ein Typ, der spielt meistens 50 bis 60 Spiele in der Saison maximal. Der macht um die 20 Punkte. Okay, seine Dreierquote letztes Jahr war gut. Ich hatte neulich die Diskussion, der ist für mich kein Superstar. Also ja. Jimmy Butler ist maximal Paul George-Level. Und ich persönlich hätte lieber Paul George, weil er einfach größer und besser ist. Aber Jimmy jetzt weiterhin noch so zu bezahlen wie einen Superstar oder ihm sogar eine Superstar-Extension zu geben, das würde ich als Miami auf jeden Fall nicht einsehen. Und ich fand es cool von Pat Riley, dass er da so ein bisschen auch, Jimmy in die Verantwortung genommen hat und hat gesagt, ey, Jimmy soll gar nicht so viel reden, gerade weil Jimmy hat die Playoffs nicht gespielt. Ja, Jimmy hat gar nichts gemacht. Ja, und das fand ich cool von Riley, dass er da so ein bisschen seinen Fuß auf den Boden gestellt hat, weil Jimmy ist wirklich der Letzte, der gerade den Mund aufmachen sollte, finde ich.
Ja, Jimmy konnte eigentlich immer bloß damit punkten und argumentieren, dass er dann halt in den Playoffs zu einem Top-10-Spieler mutiert ist. Aber wenn du verletzt bist und nicht spielst, dann hat Pat Riley schon recht. Was hat er gesagt? Shut up. Oder ich glaube, er hat sogar so gesagt, if you don't play, shut up. Also, ja. Und wenn Pat Riley das sagt, dann... Und er hat das nicht mit einem Grinsen im Gesicht gesagt, Leute. Nee, er hat das schon ernst gemeint. Also ich glaube, da sind sie jetzt auch nicht ganz so happy, weil dieses Jahr, wir nehmen die Saison nicht ernst und alles ist irgendwie immer cool und so weiter. Das geht, solange du Erfolg hast. Aber wenn das dann jetzt mal wie dieses Jahr in die Hose geht, dann ist das gar nicht mehr so cool, weil der verdient 55 Millionen, ist verletzt und die Heats sind rausgeflogen in der ersten Runde. Also, ja.
Genau, das ist der Punkt eigentlich. Das sieht alles immer cool aus und so, ja, wir sind die Heat-Culture und ihr wisst doch, die Saison ist bei uns gar nicht so entscheidend, aber in den Playoffs killen wir euch alle. Ja, aber ihr habt niemand gekillt dieses Jahr. Und sobald das wegfällt, ist es einfach nur noch eine enttäuschende Saison und du guckst und sagst, ja, okay, ihr zahlt Superstar-Money an den Typen, der 20 Punkte im Schnitt macht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt ein Miami-Spiel gesehen habe, wo Jimmy Butler ein Game übernommen hat. Wahrscheinlich letzte Playoffs. Und wahrscheinlich kannst du da jetzt ein Argument finden und sagen, ja, das ist nur ein Jahr her. Ja, aber der, wie alt hast du gesagt, ist er 35? Der wird halt 35, auch nicht, ja. Ja, der wird halt auch nicht jünger. Und ich sehe, ehrlich gesagt, bei Miami sehe ich gerade so eine Attitüde, dass die sagen, ey, wenn das richtige Angebot kommt, dann ist der weg. Das stört uns gar nicht. Weil Jimmy hat dann auch gesagt, Miami ist das letzte NBA-Team, für das er spielen wird und er wird immer in Miami bleiben. Ich glaube, die Heat haben da ganz andere Vorstellungen. Sobald da ein Angebot da ist, womit sie sich verbessern können, dann ist der weg.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Heat müssen sich sowieso mal überlegen, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Weil Bam Adebayo, Tyler Hero und Jimmy Butler, das ist so eine Timeline, die passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Also du musst irgendwann sowieso Jimmy Butler gehen lassen oder traden. Also bin ich mal gespannt, ob es mit ihm weitergeht. Aber so mit den aktuellen Leistungen hat er auf jeden Fall keine Argumente für 50 plus Millionen.
Jo, okay. Supporterfrage, letzte Frage. Wer gewinnt im One-on-One, Shay oder Luca? Ist auch so ein bisschen Überleitung gleich auf unsere Playoffs. Finde ich richtig schwer.
Das ist ja mies nach heute Nacht.
ja gut, aktuell der verletzte Luca, ich glaube, den zocken wir auch her.
Ja, nee, Luca wird mich einfach aufposten, liegt auf dem Boden und er gibt mir einfach ein Layup nach dem anderen. Okay, pass auf, ich muss mir Luca jetzt erstmal wieder komplett fit vorstellen, weil das ist ja aktuell nichts. Shay ist halt so unfassbar gut, an seine Spots zu kommen. Luca aber halt auch. Luca hat den kräftigeren Body.
Ja.
Boah, das ist super schwer. Den Mitteldistanzwurf gebe ich ehrlich gesagt eher Shay. Floater Runner gebe ich eher Luca. Aufposten gebe ich eher Luca. Dreier sind beide voll streaky. Also Doncic in diesen Playoffs, der Dreier fällt ja überhaupt nicht. Shay nimmt kaum Dreier. Ja. Auf der anderen Seite könnte man jetzt sagen, Shay hat keine Freiwürfe im One-on-One. So,
Das ist aber auch so eine Mavs-Aussage, ey. Es ist nicht so, dass Shay all seine Punkte nur über die Freiwürfe macht.
Heute Nacht gar nicht. Das war jetzt bloß beim One-on-One so. Ich würde es aufgrund der höheren Spielintelligenz würde ich es Luca geben, aber super knapp. Also, weil im Drive, Luca ist halt so ein scheiß Verteidiger, gell, auch im Drive. Oh Mann.
Ja, eben.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was ist das für eine krasse Frage?
Ist voll geil, ja. Deswegen habe ich sie reingenommen.
Ich glaube, ich gehe trotz allem knapp mit Luca. Ich glaube, wenn er sagt, ich muss mal 15 Minuten konsequent irgendwie Defense spielen und mich doch mal reinhauen, dann kriegt er das vielleicht hin. Deswegen ganz knapp gehe ich mit Doncic.
Okay.
Aber ganz knapp. Und du?
Alles klar. Ich habe mich auch mega schwer getan. Es gibt viele Argumente für Luca, vor allem das Post-Up und insgesamt die Größe. Also Shay hätte echt Probleme mit ihm, glaube ich. Aber ich finde den Punkt richtig, den du sagst, Shay kommt halt so gut an seine Spots. Shay nimmt kaum irgendwie Würfe, die nicht wirklich, weiß ich nicht, die nicht hochprozentig effizient sind. Ich glaube, man müsste das ein paar Mal ausspielen. Also du müsstest mir da fast eine Best-of-Seven-Serie geben. Und selbst dann würde ich sagen, das Ding geht 7 und es könnte wirklich für beide ausgehen. Ich müsste einmal sehen, wie Shay wirklich gegen Luca verteidigt, vor allem wenn Luca gesund ist. Jetzt gerade im Moment würde ich es wahrscheinlich Shay geben, knapp. Einfach weil ich finde, sein Spiel ist einfach effizienter. Luca war dieses Jahr auch wirklich effizient für seine Verhältnisse, aber Shay ist nochmal ein Level drüber. Der macht quasi kaum Fehler, der verschwendet kaum ein Dribbling, der ist immer irgendwie on point mit seinen Bewegungen. Der hat auch eine sehr gute Fußarbeit im Post. Ich glaube, Shay würde es holen.
Ja. Also auf jeden Fall wäre das eine sehr, sehr enge Geschichte und klar, es ist natürlich auch die Überleitung rein in die Playoffs und trotz allem will ich noch ganz kurz Danke sagen für die Supporterfrage und für die Leute, die jetzt neu mit dazugekommen sind, bevor wir dann reingehen. Björn und ich, wir haben noch nicht über die letzten Spiele gesprochen, deswegen danke an den Le, würde gerne wie Curry sein, Yahiko, Shizzle Dizzle, Alfred, Alpaka, Joshua, Denver in 5 versus Boston Finals. Okay, interessante Prediction. Camille, Burger King, Loris, Bobby, DiVincenzo,
Marc.
Genau, und der Marc. An euch alle vielen, vielen Dank. Patreon.com/das5.Viertel findet ihr genau unsere Patreon-Seite. Und am Wochenende gibt es dann wieder eine Zusatzfolge. Und die lohnt sich diese Woche ganz besonders, denn es steht 3x2-2 und wir reden dann natürlich da über Game 5 und wahrscheinlich auch über das ein oder andere Game 6. Also kommt gerne mit rein. Das Ganze kostet nur $3. Wir haben eine richtig geile Community am Start. Ihr könnt Fragen stellen und so weiter. Also genau, und ihr bekommt die Mittwochsfolge immer vorab. So, Mavs, oder? Yes. Ist unser erstes Thema. Wollen wir damit reingehen mit diesem Spiel?
Ja, Björn, gerne.
Dann würde ich weiß nicht, mit was man anfangen soll. Vielleicht eigentlich erstmal damit, dass die Mavs den perfekten Start reinfinden in dieses Spiel. Das erste Viertel, man trifft den Dreier hochprozentig, man hat eine Top-Defense, Derrick Jones Jr., Gafford mit dem ein oder anderen Block, man trifft den Dreier, Lou Dort hat früh 2 dumme Fouls, hat Luca, glaube ich, einmal im Gesicht berührt, das zweite hat ihm dann Luca irgendwie angehängt, du dachtest dir so, boah, krass, okay, ja, es ist natürlich immer ein Bonus für Luca und die Mavs, wenn Lou Dort zwei frühe Fouls hat. Mark Dagnold hat dann auch gesagt, mir egal, ich lasse Lou Dort einfach drauf.
In dem Moment trotzdem 40 Minuten gespielt.
Genau, hat trotzdem 40 Minuten gespielt. Übrigens unterstreicht das nochmal meinen Punkt, so dieses, ja, wir haben jetzt Foulprobleme. Du hast Foulprobleme, wenn der Spieler ausgefoult ist. Mach keine Foulprobleme, wenn er jetzt natürlich noch ein drittes bekommen hätte im ersten Viertel, dann wäre es wahrscheinlich kritisch gewesen, aber immer dieses, der kriegt 2 Fouls und ich nehme den dann runter, du zerschießt seine komplette Minutenverteilung, Rotation. Ich hasse das, ich mag es überhaupt nicht. Und trotz allem, die Mavs hatten eigentlich den perfekten Start in das Spiel und haben das Spiel dann weggechoked, oder? Man kann es heute nicht anders sagen.
Sie haben es komplett weggechoked. Sie haben ein Spiel verloren gegen ein Team in OKC, was 38% aus dem Feld geschossen hat und 26% von der Dreierlinie. Also das sind so unterirdische Quoten, dass du gegen so ein Team verlierst, ist wirklich peinlich. Und sie haben in dem vierten Viertel einfach so wenig Offensive wirklich gehabt. Sie hatten 1-2 schöne Anspiele. Ich glaube, beide Male von Luca auf die Big Man.
Derek Lively einmal auf jeden Fall, kann ich mich erinnern. Genau.
Einmal Lively war es.
Und Derek Jones Jr. war der andere, glaube ich.
Genau, Derek Jones Jr. hatte den einen oder anderen. Und abgesehen davon, ey, sie haben nichts hinbekommen. Ich fand Luca auf dem Feld eine Katastrophe. Und diesmal bin ich nicht alleine damit. Also ich habe in meinem letzten Video habe ich die Mavs gelobt oder Luca gelobt und habe gesagt, ey, der hat sich da durchgekämpft. Man sieht, der hat seine Verletzung. Aber Luca ist auch so ein theatralischer Spieler, hatten wir neulich auch drüber geredet, dass er halt so krass von den Emotionen, egal in welche Richtung, gelenkt wird. Und ey, der lässt sich ja so krass hängen gerade. Und dann hat er den
halt mehr, als er Würfe nimmt. Es ist ohne Scheiß so. Das ist
das, und dann gab eine entscheidende Situation, da ist SGA reingezogen, die ganze Defense ist auf ihn collapsed und dann hat SGA den Ball rausgepasst auf Chet Holmgren, der frei war für den Dreier und Luca deutet so an, dass ein Closeout läuft, bremst dann aber wieder ab, hält sich sein Knie und simuliert, aber weißt du, also entweder du bist so verletzt, dass du nicht spielen kannst oder du bist auf dem Feld. Aber du kannst nicht die ganze Zeit in der Offensive, wenn es gut läuft, irgendwie nicht so rumlaufen, als wärst du verletzt. Und dann, wenn es gut wenn es schlecht läuft, dir immer dein Knie halten und die ganze Zeit theatralisch zum Schiedsrichter gucken. Seine Körpersprache hat mir gar nicht gefallen und ich war überrascht. Ich war danach in den Mavs vorn überall unterwegs. Die Mavs waren richtig angepisst. Ja. Die waren sehr, sehr sauer und die haben gesagt, und am Ende muss man sagen, um das mal nach Hause zu bringen, hier den Punkt, wo es die Mavs verloren haben, war an der Freiwurflinie. Also ja, du kannst halt nicht, 50% Freiwürfe werfen, wenn du, wie viel hatten sie? 23 und haben 12 getroffen. Das sind 52%. Luca hatte in der letzten Minute einen, den er daneben gesetzt hat.
Paar zum Ausgleich andere, übrigens, Leute.
Ja, genau, zum Ausgleich. Genau, und das war von den Mavs oder von Luca vor allem sehr, sehr schwach. Und insgesamt auch von Kyrie, kann man auch mal drüber reden. Kyrie, ich weiß, er ist jetzt die ganze Zeit irgendwie plötzlich der Playmaker und Defender bei den Mavs in dieser Serie. Und er wird auch viel gedoppelt bei den Thunder. Aber genauso wie ich das immer bei James Harden dann angekreidet habe, wenn du der beste Scorer bist und die doppeln dich, das kann nicht sein, dass dein einziger Move dann immer ist, ja, okay, ich wurde gedoppelt, ich gebe den Ball ab, das war's für mich. Du musst irgendeinen Weg finden daraus. Brunson wird auch gedoppelt. Trotzdem findet der irgendwie einen Weg, seine Punkte zu machen. Und du kannst nicht so passiv sein, wie Kyrie das ist. Ich mag das Playmaking total. Das war vor allem auch in der ersten Halbzeit wirklich deutlich. Er hat gar nicht seinen eigenen Wurf gesucht, hat viel seine Mitspieler in Szene gesetzt. Ich mag diesen Playmaker Kyrie. Aber ich weiß nicht, ob die Mavs so viel Playmaking von ihm brauchen oder ob sie nicht einfach halt ein paar Buckets auch von ihm brauchen. Und er nimmt meiner Meinung nach einfach deutlich zu viele Würfe. 11 Würfe von Kyrie, das reicht nicht.
Heute kommt man einfach auch gar nicht drum herum, die beiden zu kritisieren. Also man hat die letzten Spiele vielleicht immer irgendwie sagen können, ja, okay, Luca hat dann in dem Spiel doch geliefert, Körpersprache war okay, Kyrie hat Playmaking geliefert. Aber Kyrie kriegt gerade eben diesen Switch nicht hin zwischen, in der ersten Hälfte, dass er Playmaker, das hat echt super funktioniert, da waren geile Anspiele mit dabei, aber in der zweiten Hälfte hätte man ihn als Scorer gebraucht und da kam einfach viel zu wenig. Das ist, wie viele Punkte hat er gemacht? 9.
Und es ist schon das zweite Mal in der Serie, dass er 9 Punkte macht.
Das ist einfach zu wenig von deinen Superstars. Luca, 18 Punkte. Es ist ja nicht nur, dass er gemeckert hat. Es ist nicht nur die Körpersprache, die scheiße. Er hat sich auch noch 7 Turnover erlaubt. 6 von 20 aus dem Feld. Der Dreier fällt auch nach wie vor in der Serie überhaupt nicht. Die Defense hast du gerade eben schon angesprochen. Und es ist irgendwie, du weißt nicht, was du mit Doncic gerade eben anfangen sollst. Er spielt mal 2-3 Minuten, als wäre er locked in und dann spielt er wieder 8 Minuten, als wäre er irgendwie komplett. Ich habe keinen Bock, mir tut alles weh. Das gefällt mir hier gerade eben nicht. Sagen wir es einfach, wie es ist. Es ist Stevenhaft. Es ist Stevenhaft, wie er spielt, oder?
Ja, ich habe in meinem Kopf die ganze Zeit, er spielt einfach wie ein Kind. Also er spielt wie so ein jähzorniges Kind, das dann immer wieder auch gute Momente hat und wenn es dann läuft, sich davon beflügeln lässt. Aber sobald die Sachen halt nicht klappen, ist es total in seinem Kopf quasi gefangen und hat einfach so eine Wut, dass es das auslässt dann an sich selber und an den Mitspielern und alle haben irgendwie dann eine Scheißlaune um dieses Kind herum. Und das mit den Refs ist das Krasseste. Also es gab wirklich Sequenzen, gerade in diesem vierten Viertel, da hat ihm irgendeine Situation nicht gepasst. Er ist zu jedem einzelnen Ref hingegangen und hat ihm die gleiche Situation erklärt. Und irgendwann, ich verstehe das auch nie bei den Schiedsrichtern, warum da nicht einmal irgendwann so eine Warnung kommt von denen, dass die sagen, ey, guck mal, wir haben gar keinen Bock, dass du uns das ganze Spiel lang voll laberst. Ja. Wir werden dir jetzt einmal sagen, hör auf damit. Also komm zu uns vielleicht in gravierenden großen Situationen, aber nicht nach jedem Play. Und wenn du das weitermachst, dann gibt's mal das erste T und dann gucken wir, was ist. Und ich weiß, die Schiris sind natürlich auch unter Druck, weil die dürfen natürlich, also dürfen schon, aber die sollten jetzt natürlich nicht einen Superstar von Doncic vom Feld stellen irgendwie in der zweiten Halbzeit. Das wäre auch ein bisschen blöd. Aber ich habe mir wirklich gedacht, so ey, als Schiedsrichter, warum geben die sich das? Und da kannst du wirklich auch dann mal in Richtung OKC gucken und Shea loben. Und ich weiß, dass das ein Wunderpunkt ist bei den Mavs-Fans, weil die immer sagen, ja, Shea bekommt so viele Freiwürfe. Also erstmal, ich persönlich finde nicht, dass es so exorbitant auffällig ist. Er bekommt vielleicht ein paar Freiwürfe mehr, aber jetzt nicht so viel mehr, dass ich sage, das ist ein Riesenthema. Und zum anderen, Shea sagt nie was. Shea spielt einfach sein Spiel. Ja. Und der hatte schon vor 2-3 Jahren ein Zitat, wo er gesagt hat, ey, wisst ihr was, die Schiedsrichter machen auch mal Fehler. Ich gehe nicht zu denen, wenn ich denke, die haben Fehler gemacht. So, das, warum soll ich die nerven in ihrem Job? Das, so ungefähr hat Shea das mal gesagt vor 1-2 Jahren. Und das behält er bei. Er ist einfach ein super effizienter, geradliniger Spieler. Und er geht selten zu den Refs, um sich zu beklagen. Und Doncic, du siehst, wie du gesagt hast, er beklagt sich mehr, als dass er Würfe nimmt. Und wenn er Würfe nimmt, schießt er 6 von 20. Er ist verletzt, ganz klar. Aber dann ist auch die Frage, wie lange tust du deinem Team noch gut? Das wurde auch teilweise besprochen da. Sollte Luca einfach gebencht werden irgendwann?
Ich habe echt überlegt, ob man das Spiel gewonnen hätte, wenn Luca irgendwann nicht mehr gespielt hätte. Man hätte gesagt, Kyrie ist der Playmaker und man hätte jemand anders auf dem Feld gehabt, der auch mit der Körpersprache, der zieht ja auch alle irgendwo mit runter und er ist dann defensiv oft gar nicht. Er hängt vorne bei Ref und der Fastbreak läuft schon. Das ist wieder so dieses alte Thema. Ey, er nervt mich gerade wirklich. Also ich habe mir das angesehen heute Nacht und dachte mir, erstens, wie könnt ihr dieses Spiel noch aus der Hand geben? Zweitens, die Körpersprache von Doncic dann, warum übernimmt Irving nicht? Und auf der anderen Seite muss man OKC aber halt auch loben und vor allem SGA. Ich glaube, er hat heute wirklich Lob verdient, hat einen Playoff-Career-High aufgelegt mit 34 Punkten und hat sie dann auch einfach in der zweiten Hälfte, er hat sie geguckt, er ist immer an seine Spots gekommen, wie er die Mitteldistanzwürfe nimmt, sich selber kreiert, Platz verschafft, auch hier und da mal mit der Hand im Gesicht. Mein 14 von 27, bei den Würfen, die Shea genommen hat, das ist so ein überragender Wert. 8 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 2 Blocks. Er hat sich keinen einzigen Turnover erlaubt. Er war heute Nacht so krass der Leader von diesem Team. Und ich würde auch sagen, sie haben unter anderem wegen ihm das Spiel gewonnen, auch weil Lou Dort dann gedacht hat, okay, ich sollte vielleicht auch mal hier und da meinen Dreier treffen. Und Lou Dort auch sich gesagt hat, ist mir scheißegal, ich habe 3 Fouls, 2 Fouls, ist mir egal. Luca, du bist eh schon angenockt. Ich gehe dir so auf den Sack. Ey, das ist Lou Dort, ich weiß nicht, ob man schon sagen kann, ist drin im Kopf von Luca. Luca meckert bei jeder Berührung. Es gab irgendwann im dritten Viertel gab es auch wieder so eine Situation, da wollte Luca tatsächlich das Dribbling abbrechen, weil Lou Dort ihn gleich leicht berührt hat. Es lief aber dann weiter. Ey, die Körpersprache von Doncic macht gerade, glaube ich, nicht nur mich sauer, sondern auch gefühlt, ich habe es ja auch gesehen, die Mavs-Fans, Reddit, bei mir auf Instagram, alle sind gerade komplett abgefuckt von Doncic.
Ja, also ich glaube nicht nur Lou Dort ist in Lukas Kopf, ich glaube jeder ist gerade in Lukas Kopf, er vor allem am meisten. Und das ist ja jetzt auch mal, um das vielleicht auch mal zu sagen, es ist, auch wenn der ein Superstar ist und auch wenn er Profi ist seit der 16, das ist ja trotzdem eine schwere Situation, in der er ist. Er ist verletzt. Er weiß, er hat dieses Jahr ein sehr, sehr starkes Team. Er weiß, wenn sie alle gesund wären, könnten sie in die Finals gehen. Und er hat natürlich enormen Druck. Er ist 25 Jahre alt. Da kannst du auch noch Fehler machen. Natürlich. So, wir beide sind älter als das und wir machen auch noch Fehler. Ich habe dir vorhin erzählt, ich hatte heute Morgen Probleme mit meinem Video. Ich kam einfach nicht in dieses Video rein. Und das kann man teilweise auch nicht von außen verstehen, so wie du kamst nicht in dein Video rein. Ja, es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe mein Intro nicht so hinbekommen, wie ich wollte. Und jetzt musste ich das Video quasi erstmal pausieren, mach das dann später. Dadurch kommt's heute ein bisschen zu spät. Das ist alles in meinem Kopf, das fuckt mich übertrieben ab. Und das ist jetzt ein ganz kleines Level, auf dem ich bin. Wenn ich das vergleiche mit jemand, der auf so einer Weltbühne ist wie Luca, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend. Und wenn du da in deinen eigenen Kopf kommst, da wieder rauszukommen, es muss unfassbar schwer sein, klar. Aber auf der anderen Seite, das erwarten halt die Fans von ihm und das ist halt der Job, den er hat. Und genauso wie er für die, er will ja immer quasi dann auch das Lob natürlich haben, ne, und er will in der MVP-Konversation sein und alles. Ja, aber das ist dann schwer, wenn du dann solche Spiele auch ablieferst, weil das bleibt auch hängen bei den Fans. Aber ja, um ihm da so ein bisschen den wie sagt man,
der große Unterschied ist aber, dass du halt einen Kyrie Irving im Podcast hast, der dann 40 droppt und nicht 9.
Okay.
Oh Mann, ey. Ja. Ich hoffe, ihr habt den verstanden, Leute. Nein, weil Kyrie halt auch einfach, muss man auch sagen, wenn man Doncic kritisiert, muss man auch Irving kritisieren. Auch das war heute Nacht viel zu wenig. 9 Punkte von Kyrie Irving. Also
es wundert mich einfach so ein bisschen bei Kyrie, weil er wird verteidigt von Jalen Williams viel, teilweise von Cason Wallace und sie doppeln ihn halt viel. Das muss man schon sagen. Aber ich denke mir mal, ey, du bist Kyrie Irving. Also du bist einer der geskilltesten Spieler der Welt, als ob du nicht punkten kannst.
Ich will noch einen anderen Punkt aufmachen, weil wir haben jetzt super viel über die Mavs geredet. Ich will noch ganz kurz über OKC reden und diese Josh Giddey-Thematik. Verstehst du noch, warum der startet? Ich check's nicht. Will hier Mark Decknert wirklich einfach noch so ein bisschen den Stress vermeiden? Weil die Wahrheit ist, Josh Giddey gehört nicht in die Starting Five. Es gehört ein Cason Wallace in die Starting Five. Oder von mir aus ein Isaiah Joe, aber kein Josh Giddey. Er hat auch nur 12 Minuten gespielt und Josh Giddey ist doch auch nicht doof. Der merkt, du kannst ihn ja nicht jedes Mal reinwerfen und sagen, ich lass dich mal starten. Ach, du spielst 12 Minuten scheiße. Ah, sorry, ich hock dich dann doch auf die Bank. So, oder? Yeah. Josh Giddey gehört doch eigentlich raus. Das war doch wieder heute Nacht nichts.
Ja, aber ich glaube, du dokterst nicht so schnell an so einer Starting Five rum. Ich glaube, da geht's so viel um Rhythmus, so viel um Routinen. Die Jungs spielen 82 Saisonspiele, dann geht's in die Playoffs. Und das, ich glaube, da ist wirklich viel dran, auch für Shea, dass er aufs Feld geht und er sieht, okay, da ist mein Josh Giddey, da ist mein Jalen Williams, da ist mein Holmgren, da ist mein Dort. Da geht's viel ums Mentale, glaube ich. Und natürlich, also Giddey, ich habe es mir heute speziell angeguckt, in der ersten Halbzeit vor allem, seine ersten paar Minuten. Ey, das war wirklich schwierig. Also der wurde nur geblockt, rumgeschubst. Der hat überhaupt keinen Impact gemacht. Der hatte ein, zwei schöne Assists, die ich gesehen habe, aber sonst, ja, ich sehe gerade sogar im Boxscore, er hatte zwei Assists. Das waren wahrscheinlich genau die beiden, die ich gerade meine. Abgesehen davon, ja, er bringt dir keine Leistung. Ich glaube, hier geht's rein um Routine. Und ja, der weiß auch, dass das nicht seine Serie ist. Weil ich habe extra nochmal geguckt, gegen die Pelicans war er viel besser. Ja. Gegen die Pelicans hat er echt eine ordentliche Serie, aber in dieser Mavs-Serie, er findet überhaupt nicht zu irgendeiner Leistung.
Auch nochmal in Kombination mit dem Draft, über den wir schon gesprochen haben, auch spannend, ob eventuell OKC Josh Giddey plus Pick plus vielleicht den ein oder anderen First-Round-Pick zusammen reinschmeißt, um zu sagen, du bist nicht der Spielertyp, den wir brauchen. Wir brauchen einen großen athletischen Wing. Markkanen zum Beispiel, Utah Jazz, also behalten wir mal ein Auge drauf. Ich wollte nur einmal ganz kurz drüber sprechen, weil das natürlich auch auffällig war. Genau, ansonsten.
Also, ja, nochmal zu OKC. Also es ist wirklich bemerkenswert, dass sie mit so schwachen Quoten jetzt Game 4 gewonnen haben. Ich finde nach wie vor, Jalen Williams muss besser spielen. Also der aus der Starting 5. Das ist nicht gut genug. Der hatte eine ganz gute Crunch-Time im vierten Viertel, hat er ganz gut gespielt, aber der war 5 von 19. Also das ist ungefähr die gleiche Quote, die Luca hatte, und dafür machen wir Luca gerade voll schlecht. Wir können dann nicht bei Jalen Williams sagen, ja, J-Dub war gut, weil er im vierten Viertel irgendwie abgeliefert hat. Der muss viel besser spielen. Das stört mich schon die ganze Serie bei ihm. Der muss neben Shea einfach mehr Punkte liefern. Chet hatte ein sehr geiles Game. Das hat mir gut gefallen, war effizient, Defense stark, stand irgendwie immer richtig. Aber von J-Dub muss mehr kommen. Lou Dort, hast du angesprochen, hatte am Ende ein gutes Game mit 17 Punkten. Ich war auch überrascht. Ich sehe die Foul-Thematik ein bisschen anders als du. Ich bin eher vorsichtiger beim Foulen, weil ich mir immer denke, du willst halt niemand so schnell die Fouls anhängen. Wenn jemand innerhalb von ein paar Minuten zwei Fouls hat, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er gleich noch sein drittes Foul bekommt und irgendwann kannst du ihn halt nicht mehr spielen. Deswegen gehst du halt in so eine Präventionsmaßnahme.
Da gibt es die zwei Lager. Wenn wir das Thema jetzt aufmachen, ich verstehe die eine Seite, ich vertrete die Seite so, lass den einfach weiterspielen, weil es kann auch sein, er kriegt zwei frühe Fouls und dann kriegt er vielleicht 20 Minuten gar keinen Fouls und dann ist wieder alles gut. Wenn er natürlich das dritte Foul bekommt, hast du recht, dann ist natürlich scheiße, weil drei Fouls im ersten Viertel, Lou Dort ist halt ganz klar der beste Verteidiger gegen Luca, aber ich glaube, dann können wir das Ding zumachen, es steht 2-2. Die Mavs haben hier die Riesenchance liegen lassen, auf 3-1 zu stellen. Sie müssen auf 3-1 stellen. Sind wir ganz ehrlich, das darfst du dir eigentlich gar nicht mehr aus der Hand nehmen lassen bei den Quoten und bei der Offense, die eigentlich wirklich phasenweise bloß von SGA getragen wurde. Es gab dann hier und da mal Highlights von Chet, der dann mal ganz gute Aktionen hatte. Lou Dort mit dem ein oder anderen wichtigen Dreier. Die Mavs haben offensiv in der zweiten Hälfte einfach versagt. Dann reden wir über das zweite Spiel heute Nacht. Und es gab erstmal die Hiobsbotschaft, dass Donovan Mitchell nicht mit dabei ist. Ich dachte mir, leg ich mich einfach wieder ins Bett, weil ich habe nicht mehr vorstellen können, dass die Cavs auch nur irgendwie den Hauch einer Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann kamen die Cavs einfach raus und sagen, wisst ihr was? Kein Donovan Mitchell, kein Jared Allen. Wir machen jetzt heute Nacht einfach die Celtics und wir ballern von draußen, ne? Einfach aus allen Rohren und die haben wirklich, es gab Guard Screen, rausgepoppt, nächster Dreier, Max Drews Transition Offense, Dreier, Dean Wade kommt rein, Dreier, Merrill noch ein Dreier. Du dachtest dir nur so, okay, alles gut bei euch, und die haben sie halt phasenweise getroffen und das hat sie ihm so ein bisschen im Spiel gehalten. Ne? Ich glaube, wir müssen da jetzt nicht irgendwie den mega großen Spielbericht draus machen, dass die Cavs hier am Ende nur 109 zu 102 verlieren. Chapeau. Sie haben wirklich gekämpft bis zum Ende. Sie haben es versucht, irgendwie von draußen zu regeln, weil wenn Donovan Mitchell halt nicht mit dabei ist, ist es der Spieler, der dir den meisten Druck auf den Korb gibt. Es gibt bei den Cavs einfach keinen anderen Spieler, der so gut penetrieren kann. Und zwischenzeitlich haben sie das Spiel ja sogar nochmal gedreht. Ich glaube, sie waren da nochmal irgendwie einen Punkt in Führung. Wie hast es du wahrgenommen? Das war schon irgendwie verrückt, oder? Obwohl man so Verletzungssorgen hat.
Nee, es war genau die richtige Taktik von einem unterlegenen Team, einfach zu sagen, weißt du was, wir gehen jetzt all in und wir werfen so viele Dreier, wie wir nur können. Und wenn wir die treffen, dann bleiben wir wahrscheinlich in dem Spiel lange. Und wenn wir sie nicht treffen, dann fliegen wir halt raus. Aber wir müssen jetzt nicht anfangen mit Zügen zum Korb und Midrange-Jumper, weil wir können eh nicht mithalten mit der Offensive von Boston. Also das gefällt mir eigentlich total gut, dieser Gameplan. Garland war super stark, hatte 30 Punkte. LeVert, das in die Starting Five gerutscht hat, direkt 19 Punkte gemacht. Und du sagst es, aber die haben so gewissenlos geballert. LeVert war 1 von 8 von der Dreierlinie. Garland war 4 von 13. Okoro war 0 von 4. Dass Okoro einfach auch 0 von 4 geht und 8 Würfe nimmt. Also die haben wirklich, glaube ich, einfach den Gameplan bekommen, ballert ohne Ende. Und wir schauen, ob wir in dem Spiel bleiben können oder nicht. Und das haben sie wirklich lange, lange geschafft. Die Celtics, ganz kurz zu denen, die bekommen, so wie es im Moment aussieht, wirklich diesen Osten komplett auf dem Silbertablett serviert. Weil die spielen gegen ein Cleveland-Team, was nicht mal 100% ist. Und seien wir mal ehrlich, Cleveland wäre nicht mal in Vollbesetzung gewachsen. Dann spielen sie jetzt im Conference-Finale wahrscheinlich gegen Indiana oder gegen die Knicks. Sollten es die Knicks sein, dann sind die Knicks halb tot. Bis die da sind, ganz ehrlich, so wie die erschöpft sind, reden wir gleich drüber. Die Pacers, ey, das ist eine Mannschaft, die war noch nie in den Playoffs in der Konstellation. Und die treffen dann im Conference-Finale gegen das Team, was die letzten 10 Jahre gefühlt jedes Jahr in den Conference-Finals war. Also mehr Underdog-Story geht gar nicht, dass du die dann weghaust. Und ey, das ist so lächerlich, wie die Celtics wirklich diesen Osten dieses Jahr geschenkt bekommen. Weil Philly raus, Milwaukee die ganzen Verletzungen, die haben einfach so ein Glück. Und klar, Glück ist mit den Tüchtigen und Glück ist da, wo irgendwie Talent herrscht, das verstehe ich schon. Oder Glück, wie sagt man, Glück ist da, wo Preparation die Möglichkeit trifft oder sowas. Aber du kannst mir nicht sagen, dass die Celtics dieses Jahr nicht einfach den Osten geschenkt bekommen. Und wenn die nicht in die Finals gehen, ist mir egal, gegen wen die verlieren sollten. Jetzt ob gegen die Cavs, Indy oder New York, dann ist es einfach nur peinlich.
Mhm. Das Schöne wäre, wenn die auf die Pacers treffen würden. Die Pacers spielen jedes Spiel so, wie die Cavs heute Nacht.
Stimmt, ja, stimmt.
Weil die Pacers sagen einfach so, ja, okay, also wir haben wahrscheinlich sowieso keine Chance, aber wir machen euch kaputt. Die 2 Runden, die ihr geschenkt bekommen habt, wir werden euch in dieser Runde so viel laufen lassen. Wir werden maximal, unser Goal ist, jede Offense darf maximal 7 Sekunden dauern. Maximal. Und so spielen, also wenn die Pacers weiterkommen sollten. Nee, du hast recht. Also ich frage mich dann auch, ob die... Ist deine Kamera gerade eben ausgegangen?
Meine Kamera ist einfach aus. Ja, ich weiß aber nicht warum. Aber du hörst mich noch?
Ich höre dich noch, also ich habe gerade ein Schwarz, ist kein Problem, ich mach einfach weiter, auch wenn ich mir gerade eben dachte, Björn dachte sich bei den Celtics, ey, jetzt bin ich
hier. jetzt bin ich raus, jetzt habe ich keinen Bock
jetzt
mehr.
Jetzt bin ich raus.
Ja, komisch.
Genau, nee, du hast auf jeden Fall recht, also ich frage mich halt, ob die Celtics dann, wenn sie wirklich jetzt so in die Finals spazieren, ob sie dann den Schalter umlegen können, wenn es in den Finals dann wirklich gegen, da ist er wieder, welcome back, Björn, genau. Wenn es dann wirklich gegen ein Team geht, das 3 Runden kompetitiven Basketball gespielt hat, und die Celtics müssen halt gerade eben aktuell noch keine 100% abrufen. Mhm. Ein Jason Tatum, wobei ich den heute Nacht ganz gut fand, ich finde, der hat in entscheidenden Momenten richtige Aktionen, war in der ersten Hälfte sehr stark. Jalen Brown spielt seit ein paar Spielen überragend. Ich finde, über ihn wird sehr, sehr wenig gesprochen, denn 27 Punkte heute Nacht, 9 von 15, im letzten Spiel 28 Punkte, 13 von 17. Der bekommt so wenig Würfe und macht so viel draus. Auch im ersten Spiel 32 Punkte, 12 von 18. Das zweite Spiel will ich jetzt nicht ausklammern, 19 Punkte, 7 von 17. Also Jalen Brown ist gerade einfach super effizient. Und auch Drew Holiday hat heute Nacht ein gutes Spiel gehabt. Die haben sie halt auch am Brett zerstört. 48 zu 32, da merkst du halt auch, Evan Mobley alleine da vorne drinnen ist halt komplett verloren. Deswegen, es wird eine eindeutige Serie und es ist irgendwie schade, weil die Celtics werden halt, ich will jetzt nicht sagen, es ist langweilig, aber selbst in den Conference Finals, haben die Pacers eine Chance? Haben die Knicks eine Chance? Nein. Oder?
Also,
außer die Pacers drehen komplett am Rad, eventuell.
Ja, also zu den Knicks ganz kurz, die haben halt einfach wirklich das Problem mit den Verletzungen. Ich glaube, die sind einfach komplett tot, wenn sie in die Conference Finals gehen sollten. Und bei den Pacers, da bin ich auf deiner Seite. Ich will die einfach sehen, dass die spielen, um die Überleitung zu schaffen, wie in Spiel 4 gegen die Knicks, dass die einfach rauskommen und von der ersten Sekunde an so viel Druck auf den Korb ausüben, dass das andere Team überhaupt nicht mehr klarkommt. Und dann schenkst du denen halt mal, was war es, 34-14 oder so ein im ersten Viertel. Und ab dem Zeitpunkt ging es ja weiter. Ey, das war so eine Klatsche, die die Pacers den Knicks da verteilt haben. Ich habe wirklich überlegt, ist es das erste Spiel ever, das ich sehe, wo die Garbage Time im zweiten Viertel anfängt? Weil das Ding war durch. Also du hast ja auch bei den Knicks gesehen, da ist ja keinerlei Hoffnung oder irgendwas, wo du drauf deuten könntest, so damit können die Knicks heute zurückkommen. Die waren komplett überwältigt von dieser Power, offensiv, defensiv. Ich liebe dieses Matchup von Nesmith an Brunson. Dadurch ist Brunson richtig in Problemen die ganze Zeit. Und jetzt, wo dir auch noch OG Anunoby fehlt, ey, du hast halt niemand mehr. So, diese Jungs sind so am Ende. Die spielen seit 4 Wochen Playoff-Basketball. Die müssen jede Nacht irgendwie über 40 Minuten gehen. Teilweise spielen die 48 Minuten durch. Thibodeaus Philosophie, am Ende, sie wird wieder nicht aufgehen. Er hat wieder mal seine Spieler verheizt. Er hat wieder mal dafür gesorgt, dass sich einige Spieler verletzt haben. Jetzt kann man drüber streiten, okay, OG ist so oder so immer verletzt. Deswegen, ob der jetzt 36 Minuten spielt oder 42, der verletzt sich sowieso alle paar Spiele. Ja, vielleicht kann man bei dem einen oder anderen Spieler so sagen, aber du merkst einfach gerade, finde ich, die Müdigkeit bei den Knicks total. Die sind nicht so spritzig, wie sie das am Anfang der Serie waren noch. Und ich glaube, so langsam ist einfach dieser Knicks-Run vorbei und es liegt viel daran, dass sie einfach keine Power mehr haben. Die sind nicht ausgeruht und die sind einfach, ja, verbraucht.
Ich finde es super schade, weil ich würde mir die Knicks so gerne gegen die Celtics wünschen, aber halt eine Top-Besetzung. Wir reden ja nicht nur von den Spielern, die verletzungsbedingt nicht spielen können. OG Anunoby, Bogdanovic, Mitchell Robinson, Julius Randle. Sondern jetzt Brunson ist ja leicht angeschlagen und Hartenstein ist auch noch blöd aufgekommen. Also selbst die wenigen Spieler, die du hast, sind jetzt auch noch verletzt. Und deswegen glaube ich auch, du musst jetzt im MSG auf jeden Fall gewinnen. Wenn du das nicht gewinnst, dann hast du die Serie verloren. Wenn du eine Chance haben möchtest, dann irgendwie, dass du sagst, du gewinnst jetzt zu Hause, wahrscheinlich kriegst du dann Indiana nochmal auf den Sack, weil die Crowd auch einfach krass ist. Also man merkt auch, dass dann die Pacers eine ganz andere Körpersprache haben, dass du es dann vielleicht irgendwie in Game 7 gewinnen kannst. Aber jetzt gerade eben hast du schon viele Fragezeichen, weil die Bank der Pacers gerade eben einfach verdammt gut aussieht. TJ McConnell hat ausgesehen, als wäre er ein Top-5-Point-Guard in der Liga. Also was der mit den Knicks da teilweise noch mit Jalen Brunson gemacht hat. Der hat 15 Punkte aufgelegt, 6 von 12, ist in die Zone spaziert, hat 10 Assists verteilt. Obi Toppin spielt bisher tolle Playoffs. Die Starting Five muss dann auch immer gar nicht so krass performen. Halliburton die letzten Spiele viel, viel besser unterwegs. Du hast Nesmith schon angesprochen. Bin gerade ein riesengroßer Fan auch von seiner Defense. Deswegen, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich weiß nicht, ob die Knicks diese Serie noch gewinnen können. Und das ist irgendwie so schade, weil ohne Verletzungen würde ich sagen, die Knicks gewinnen das auf jeden Fall. Mit den ganzen Verletzungen jetzt, ich glaube, die werden die Serie verlieren. Vielleicht sogar in 6, möglicherweise.
Ja, im Moment sieht es leider stark danach aus. Also dieses Game 5 im Madison Square Garden wird jetzt super entscheidend sein. Das findet ja heute Nacht statt. Das heißt, wenn ihr den Pod erst am Mittwoch hört, dann wisst ihr quasi schon, wie das ausgegangen ist. Und davon, finde ich, hängt jetzt eine Menge ab. Wenn die Pacers das klauen können sollten, dann ist die Serie, glaube ich, durch. Weil in Indiana gewinnen die Knicks nicht nochmal. Das ist wie so eine College-Halle. Also da ist so eine geile Stimmung. Ich mag auch total, wie die Halle gebaut ist irgendwie. Ich muss da mal hin. Das hat richtig Spaß gemacht zum Zugucken. Ich finde es gut, dass du McConnell ansprichst, TJ McConnell. Ich finde, der spielt wie damals Matthew Dellavedova in den 2015er Finals gegen Curry. Also der ist eigentlich so komplett outmatched. Der ist auch nicht das gleiche Level wie Brunson. Aber der hat sich da jetzt einfach so rein verbissen und hat sich so eingeredet, so nee, ich nehme Brunson aus dieser Serie. Und immer wenn er reinkommt, er übt so viel Druck aus auf den Korb, er spielt gute Defense, er bringt diese ganzen Momentum-Plays, er bringt die Crowd mit rein. Halliburton hat es auch wieder viel besser ausgesehen, diese Spiele zuletzt. Ja, im Moment würde ich sagen, ich gehe mit Indiana, aber nicht wegen dem Spielerischen, sondern einfach, weil New York nicht so aussieht, als wären sie nochmal fit. Das Einzige, wo man jetzt hoffen kann, ist, das war ein Mittagsspiel in Indiana. Da war wenig Pause dazwischen. Vielleicht haben jetzt diese 2 Tage Pause und die Rückkehr nach New York die Knicks ein bisschen ausgeruht. Vielleicht. Aber ja, selbst dann hast du eine 6-Mann-Rotation.
Ja, es gibt vielleicht, also vielleicht kommt OG Anunoby zurück, aber ob das dann niemals das Wahre ist, dann, nee. Du hast am Wochenende schon mal gesagt, du hattest schon mal so eine ähnliche Verletzung und das dauert normalerweise ein paar Wochen. Ja. Also ich habe dann gesagt, egal, stell ihn einfach ins Eck, damit du ein bisschen Spacing hast. Mit Achua und Hartenstein im Frontcourt hast du halt wirklich gar kein Spacing. Aber nee, ich glaube, die Pacers spielen auch gerade einen Spielstil, wo du einfach alle bräuchtest, um das zu verteidigen. Mhm. Und dann, ja, die Transition Defense der Knicks war halt heillos überfordert. Also die hatten gar keine Orientierung. Das war wirklich, und Björns Kamera ist schon wieder aus.
Hey, heute ist echt der beste Tag überhaupt. Ey.
Ja, wirklich. Aber das ist einfach nur abschließend die Metapher. Die Pacers haben die Lichter ausgeknipst und deswegen ja, ey, alles, da ist er wieder. So, alles
ich
gut.
Nicht. Ja.
Dann kommen wir zur letzten Serie und das ist verrückt. Die Nuggets waren am Boden, 0-2 zurückgelegen. Die Minnesota Timberwolves haben im 2. Spiel wahrscheinlich die beste Defense der Playoffs gespielt, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Dann kommt der Champ raus und gewinnt das 3. Spiel und gewinnt auch das 4. Spiel. Und jetzt steht das wirklich 2-2. Und ich habe zu dir die ganze Zeit gesagt, die Timberwolves dürfen dieses 4. Spiel nicht verlieren, weil sonst das Momentum Richtung Denver kippt. Glaubst du, es ist jetzt wirklich so? Glaubst du, die Nuggets sind jetzt wieder der Favorit in dieser Serie? Sie sehen viel, viel besser aus. Sie haben offensiv wieder Antworten gefunden. Und ein Edwards mit einem Playoff-Career-High, 44 Punkte, hat nicht gereicht, um dieses Spiel zu gewinnen. Wie siehst du es jetzt gerade eben? Glaubst du, die Timberwolves haben noch eine Chance oder ist der Champ jetzt gerade eben am Rollen?
Nee, sie haben eine Chance, aber das Momentum ist bei Denver, wie wir gesagt haben. Also wer Game 4 gewinnt, gewinnt höchstwahrscheinlich die Serie. Das war für mich ein Schlüsselspiel. Und Denver sieht komplett ausgewechselt aus zu Spiel 1 und Spiel 2. Und da muss man als erstes, finde ich, Jamal Murray erwähnen, weil Murray war in den ersten beiden Spielen komplett überfordert mit der Timberwolves-Defense und wirkte auch einfach verletzt. Mhm. Und also irgendwas ist da passiert, seit er aus Minnesota dann wieder rübergeflogen ist nach Denver.
Du hast gesagt, die längere Pause. Ich kann mich noch erinnern, du hast am Wochenende im Patreon-Pod noch gesagt, Jamal Murray, die längere Pause, vielleicht tut ihm das gut.
Ja,
so ist es auch.
Und dann hat ihm das scheinbar gut getan. Dann muss man sagen, die Refs haben auf jeden Fall die Linie ein bisschen angepasst. Also in Spiel 2 war es ja wirklich sehr extrem, wie viel Physis die Timberwolves ausüben durften. Das wurde jetzt ein bisschen kleinlicher gepfiffen, muss man sagen. Die durften nicht ganz so physisch spielen, die Timberwolves. Das hat ihnen geschadet. Und ey, ganz ehrlich, dann war es auch einfach wirklich, ich muss mich gerade zurückerinnern, Jokic hatte irgendwie ein 35-Punkte-Triple-Double mal wieder. Und es ist, also er hat mit Gobert diesmal gemacht und mit dieser Defense eigentlich, was er wollte. Ja. Das war wirklich krass.
Nas Reed, Gobert, egal wer auf ihm drauf war, 35 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists, 15 von 26. Ja. Und den wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, das war für mich ihre Aaron Gordon. Aaron Gordon hatte 27 Punkte, 11 von 12, trifft seit ein paar Spielen plötzlich seinen Dreier hochprozentig. In dem Spiel 100%, im letzten Spiel 3 von 4, 75%. Im Spiel davor 3 von 5 und im ersten hat er nur einen Dreier genommen. Also er hat teilweise den Ball nach vorne gebracht und hat penetriert. Ich dachte mir, was passiert hier gerade eben? Mhm. Der reine, ich bewege mich nur Offball, ich bin der Baseline-Cutter, ich bin das Lob-Threat. Aaron Gordon ist zum, ich bringe den Ball nach vorne und schauen einfach mal, was geht. Also ich weiß gar nicht, ob das ein Gameplan war von Michael Malone oder ob das einfach so passiert ist. Aber an sich kann ich mir das nicht vorstellen, weil wenn du Jokic und Jamal Murray auf dem Feld hast, dann hat nicht Aaron Gordon den Ball in der Hand und bringt den Ball nach vorne, oder? Nee. Wenn du das nicht ansagst.
Ja, aber es hilft natürlich schon vor allem Murray dann natürlich, weil Murray bringt halt viel den Ball nach vorne und hat immer diesen unglaublichen Druck auf sich. Und ich glaube, das hat die Timberwolves dann schon ein bisschen überrascht zu sehen, so, hä, okay, shit, jetzt bringt Aaron Gordon den Ball nach vorne. Wir haben ganz anders unseren Gameplan aufgestellt. Also das war dann insofern ein gutes Adjustment. Aber alleine offensiv musst du über ihn reden. Also 11 von 12, das ist ja wirklich fast Perfektion, in so einem wichtigen Spiel 27 Punkte zu machen und dann eben auch noch 6 Assists, 7 Rebounds, 1 Steal, 2 Blocks. Also dieses Aaron Gordon Game war schon krass. Da hat er auch Anthony Edwards, als er von der PK weggegangen ist, hat er nochmal so einen letzten Blick auf Statsheet geworfen und meinte dann so nur, ey, Aaron fucking Gordon. So, der konnte es selber nicht glauben. Und ja, Shoutout an die Nuggets. Die haben wirklich sich zurückgekämpft. Ich glaube, man muss so ein bisschen relativieren. Ich weiß nicht mehr, wie wir es eingegrenzt haben nach den ersten beiden Spielen. Viele Leute haben nach den ersten beiden Spielen gesagt, okay, das wird eine klare Serie für die Timberwolves. Die Nuggets haben ja gar keine Antwort. Es hängt wirklich viel davon ab, wie die Nuggets eben aussahen in diesen ersten beiden Spielen. Die sahen ähnlich aus wie die Knicks in dem Spiel 4 jetzt gegen Indiana, wo du einfach sagst, ey, Leute, da ist nichts gewesen in diesem Spiel, wo du sagen kannst, da hatte New York eine Chance oder da wirkte New York in irgendeiner Weise auf dem gleichen Level. Nein, Indiana hat das ganze Spiel dominiert. Und so waren quasi die ersten beiden Spiele, fand ich, von den Timberwolves gegen die Nuggets. Und dann war das ja auch noch zu Hause bei den Nuggets. Und dann hast du dir wirklich gedacht, so, okay, Murray verletzt, der spielt überhaupt nicht so, der wirft irgendwelche Heat Packages aufs Feld, weil er es selber nicht bringt.
Jokic unter Kontrolle gehabt, Rebounding dominiert, ja. Defensiv, es hat alles gestimmt.
Genau, also. Und jetzt muss man sagen, es war nicht das beste Towns-Game. 5 von 18 ist sehr schwach.
Es war ein scheiß Towns-Game. Ja. Sorry. Also.
Okay. Gut. Ja, es war ein scheiß Towns-Game und ja, wir haben es das ganze Jahr über gesagt, die Offensive der Wolves reicht wahrscheinlich nicht aus in den Playoffs und das haben wir jetzt hier mal wieder gesehen.
Glaubst du, die Wolves haben das verloren vor der Halbzeit, als Edwards sich den Turnover erlaubt, Michael Porter Jr. macht den Bucket, Nikhil Alexander Walker wirft den Ball rein, kassiert den Dreier von Jamal Murray, anstatt mit 10 gehst du mit 15 Unterschied ins dritte Viertel. Das lässt mich einfach nicht los. Das war sowas von absolut dämlich und die haben eigentlich zu dem Zeitpunkt sich wieder gut reingekämpft und das war so 15 Punkte Rückstand, Denver, drittes Viertel, wo sie eigentlich echt auch immer gut aussehen. Ich dachte mir, ey, das, was ihr gerade gemacht habt, das kannst du dir nicht erlauben gegen die Nuggets. Für mich war das einer der wichtigsten Punkte, warum man dann auch keine Möglichkeit mehr hatte, zurückzukommen, weil 15 Punkte gegen Denver ist so viel.
Ja, es ist witzig, also diese letzten 8 Punkte, weil es waren 2 Dreier und ein Dank von Michael Porter Jr., genau in den letzten 20 Sekunden, glaube ich, der ersten Halbzeit. Und man hat am Ende das Spiel mit genau 8 Punkten Unterschied verloren. Mhm. Also du könntest jetzt genau auf diese Sequenz zeigen und sagen, da habt ihr das Spiel verloren. Und es war natürlich ein mega Momentumschub für die Nuggets. Also die sind mit so einer breiten Brust dann in die Halbzeit gegangen und hatten halt das ganze Momentum bei sich. Die Kommentatoren waren auf ihrer Seite, alle waren auf ihrer Seite. Ja, und das hat natürlich schon eine Menge Auswirkungen gehabt. Aber trotzdem, also du solltest, also ja, man muss schon noch mal über Gobert, also wir haben jetzt noch nicht über Towns geredet, aber Gobert, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ich glaube, der hatte 2 Offensivfouls und einen Schrittfehler in den letzten 5 Minuten oder so. Mhm. Das darf halt auch nicht sein. Also ich will auch nicht den Ball bei Gobert, dass der sich im Post einen Wurf kreiert gegen egal wen. Selbst wenn da Murray gegen ihn steht, will ich das nicht haben. Weil Gobert ist kein Offensivspieler.
Ja, aber vielleicht dachten sie sich nach der Serie gegen die Suns, wo Gobert den Fastbreak hatte und den Eurostep und einmal das End-One-Finish, dass Gobert jetzt der neue Embiid ist, so gefühlt. Nein, willst du natürlich nicht haben, aber die Offense hat einfach nicht funktioniert. Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Ich glaube, das war so mit das erste Spiel, wo auch die Bank der Nuggets mal geliefert hat. Mhm. Vielleicht noch ergänzend, Justin Holiday hatte 10 Punkte, Christian Brown hatte 11 Punkte, Reggie Jackson hatte 6 Punkte. Ja, jetzt hast du leider in dem Spiel mal gar nichts bekommen. Kyle Anderson 0 Punkte. Nikhil Alexander Walker hatte nur 2 Punkte. Nas Reed hatte zumindest 11 Punkte. Wurde aber halt auch von Jokic, ich kann mich an so viele Possessions erinnern, da wurde er halt auch einfach gekocht. An dem Abend gab es vielleicht auch einfach keine Antwort auf Jokic, aber da musst du halt offensiv einfach mehr liefern. Und es war halt nur Edwards. 44 Punkte. 16 von 25, 5 von 8, das ist eigentlich voll schade. Das war ein absolutes Monster-Game, was sie am Ende halt nicht gewinnen konnten. Tja, und jetzt geht's zurück nach Denver und ich glaube auch jetzt, also wenn die Timberwolves das 5. Spiel jetzt wieder klauen, dann
ja,
ist
das verrückt. Dann komme ich gar nicht mehr klar.
Dann macht mich die Serie. Und dann klaut Denver in Timberwolves vor allem, in Minnesota auch wieder das Game und dann bekommen wir ein Game 7 in Denver, wo jedes Team das die Heimspiele verloren hat, aber die Auswärtsspiele, das wäre für mich das perfekte Szenario. Und dann treffen wir uns am Wochenende hier oder nächste Woche für die Aufnahme und besprechen Game 7 in Denver. Das wäre
crazy.
Das wäre auf jeden Fall mein absolutes Wunschszenario. Aber wenn ich das richtig raushöre, du denkst auch, die Nuggets haben jetzt das Momentum bei sich und gewinnen die Serie, oder?
Ich denke schon, aber wie gesagt, ich gebe den Timberwolves schon weiterhin eine Chance. Ich sage nur, dass der Vorteil gerade bei den Nuggets liegt, vor allem, weil sie halt jetzt aus den finalen 3 Spielen 2 bei sich zu Hause haben. Eigentlich sollte das schon was bedeuten. Nuggets haben auch neben dem Heimvorteil einfach auch nochmal diesen Vorteil, dass ihre Halle eben oder ihre Stadt eben sehr, sehr hoch liegt. Deswegen redet man da immer über dieses Thema mit der dünnen Luft. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Nuggets die Serie zumachen, aber das war dann auch ein harter Fight für sie, wo sie einige Narben davon getragen haben. Das ist halt auch, finde ich, irgendwie das Geile fast schon dieses Jahr in den Playoffs. So alle Teams, die weiterkommen, jetzt mal mit Ausnahme der Celtics, alle Teams merkst du richtig, wie die sich so durchkämpfen müssen. Mhm. Also diese OKC-Mavs-Serie ist hart. Spieler sind verletzt, Spieler fallen hart hin, keine Ahnung, fucken sich über die Refs ab, müssen im nächsten Spiel wieder liefern. So, das sind wirklich hart umkämpfte Games die ganze Zeit. Das Gleiche für Minnesota, Denver und das Gleiche für New York, Indy. Das sind alles richtig geil, hart umkämpfte Serien und alle stehen 2-2. Also besser könnte es nicht für uns laufen. Ich will kurz eine Statline erwähnen, weil es meine Lieblings-Statline aus diesen Playoffs ist. Ist von Kyle Anderson. Hat in diesem Spiel für die Timberwolves 6 Minuten gespielt. 0 Punkte, 0 Rebounds, 0 Assists, 0 Steals, 0 Blocks, minus 18 plus minus. Ich weiß nicht, was da passiert ist in diesen 6 Minuten, wo er auf dem Feld stand, aber minus 18 in 6 Minuten zu gehen, ist insane.
Vielleicht kam er genau eine Minute rein vor der Halbzeit, hat die 8 Punkte kassiert. Von den Nuggets,
wahrscheinlich.
Dann bist du schon mal minus 8, dann kommst du nochmal irgendwie. Oh Mann, ja, das stimmt. Weil ich gerade darüber nachgedacht habe, wen würdest du dir eigentlich weiter wünschen bei OKC Mavs? Willst du verletzte Mavs und vor allem verletzten Luka sehen, egal ob jetzt gegen Nuggets oder Timberwolves? Diese Verletzungen nerven so. Ich will halt kein verletztes Team eigentlich gegen ein anderes Team sehen, was... Ja, bei den Nuggets gibt es jetzt aktuell keine Verletzungen, oder? Reggie Jackson ist auch wieder zurück. Murray sah wieder besser aus. Ey, diese ganze Verletzung ist so nervig.
Ja, ich bin bei dir. Ich habe lieber, ehrlich gesagt, die gesunden Teams. Also wenn ich es mir gerade aussuchen könnte, dann hätte ich lieber OKC gegen Denver möglicherweise in der nächsten Runde.
Und Pacers
sogar Indiana, ja. Ich weiß auch nicht. Also das mit und das ist so schade, weil meine beiden Geheimtipps und meine beiden Underdogs für die Finals waren ja Mavs Knicks. Das wäre ja mein Traumfinale gewesen. Und ich habe die echt gefeiert, aber die sind mittlerweile beide so kaputt, dass es einfach wenig Sinn macht, dass die weiterkommen.
Ja, ich bin auch bei dir. Also lieber die fitten Teams weiter, auch wenn ich mir denke, von der Brisanz her wäre wahrscheinlich Mavs gegen Timberwolves oder gegen Nuggets schon geiler, nix. Ja, wenn die weiterhin so vom Lazarett her, dann wünsche ich mir wirklich einfach die Pacers, weil ich glaube einfach, die gehen auch so rein kopflos und sagen, hey, was geht, geht und was geht nicht. Das ist halt auch so, scheiß drauf.
Die waren noch nie in den Playoffs, das juckt die gar nicht.
Ja, das ist, ja gut, Leute, das waren alle 4 Serien im Schnelldurchlauf. Es steht 3x2-2, es steht in einer Serie 3-1. Ich glaube, wir müssen uns da nichts vormachen. Die Celtics werden diese Serie auch gewinnen, vor allem mit den ganzen Verletzungen jetzt. Safe. Aber ey, die anderen Serien, also nächste Woche wird auf jeden Fall ein absoluter Traum-Podcast, weil wir werden dann nochmal wahrscheinlich über Game 6, Game 7 reden in dem einen oder anderen Duell. Und dann doch, oder nächste Woche schon a Preview. Conference Finals dann.
Ja.
Also ich glaube, wenn es Game 7s geben würde, wären die, glaube ich, am Sonntag, wenn ich mich nicht täusche. Also
ja, spätestens Montag. Also wir hätten sie auf jeden Fall am Dienstag in der Show.
Genau, richtig. Also jetzt geht's in die richtig heiße Phase. Wir haben unsere Tipps abgegeben. Wir denken, Indy ist es wahrscheinlich leicht im Vorteil. Die Denver Nuggets haben das Momentum bei sich, wollen aber die Timberwolves jetzt auch nicht komplett abschreiben. Mavs, OKC. Wir bleiben einfach bei Mavs in 7, bei unserem Pick, den wir beide abgegeben haben. Und Celtics, ja, das ist, glaube ich, eine klare Geschichte. Wäre wahrscheinlich sogar eine klare Geschichte, wenn alle fit gewesen wären. Vor allen Dingen die Cavs hätten heute Nacht ganz anders gespielt, wenn Donovan Mitchell und Jared Allen beide dabei gewesen wären. Also das war ja heute auch schon so ein bisschen Notplan. Genau.
Ja, safe.
Dann sind wir für heute durch, oder? Ein bisschen NBA-Draft. Ja. Sehr coole Starting 5. Ich wollte am Anfang nicht gleich irgendwie was mit Draft, weil ich mir dachte, Björn hat bestimmt was zum Draft mit dabei. Deswegen Bronny James ein bisschen mit dabei gehabt und auch die Atlanta Hawks. Ansonsten die Serien in der Analyse. Die Kameraausfälle von Björn auch ganz gut überstanden.
Ja, aber Katastrophe, weil dadurch irgendwie heute nicht die Möglichkeit wirklich war für Instagram.
Das stimmt.
Einzige, was ich habe, ist diese Bronny-Sachen. Aber am Anfang, danach ist am Anfang lief die Kamera ausgefallen, ja. Ich weiß auch nicht warum. Ja.
Ja, Freunde, es ist manchmal, ja, will die Technik so nicht, wie man selber möchte. Auf jeden Fall, wir sind für heute raus. Wir entlassen jetzt auch Björn, dass er sein Video machen kann und sich da nochmal reinfangen. Björn denkt sich gerade so, Alter, ich mache jetzt einfach den Luca. Ich habe keinen Bock mehr. Einfach nur noch complaining.
Ich gehe jetzt verletzt vor die Kamera. Ich blame erstmal die Kamera. Ich gehe jetzt einfach rein und so, hey, was ist mit der Kamera?
Genau, richtig. Jo, Leute, also heute KBJ Show, ey, die scheiß Kamera und erstmal 5 Minuten einfach nur Uprage, ne? Nee, Leute, wir danken euch auf jeden Fall für euren Support. Danke an Björn, dass er sich trotz der ganzen Probleme hier reingepackt hat. Genau, und dann hören wir beide uns wieder. Wir hören uns wieder am Wochenende, liebe Supporter und Patronen. Den Link findet ihr unten in den Shownotes, wenn ihr Bock habt. Kommt gerne mit dazu, wir freuen uns über jeden. Und dann lassen wir uns überraschen. Zweite geile Runde. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.
Ciao.